Hallihallo. Cliffhanger vorbei. We are back. Immer noch mit Arne. Herzlich willkommen zum Teil 2. Diesmal mit dem wunderbaren Hashtag.
Ahnungslos.
Ahnungslos. Herzlich willkommen immer noch, Arne. Um anzuknüpfen an unserem letzten Talk, wollen wir natürlich auch wieder einen kleinen Werbeblock haben. Arne, du fängst an.
Ja, wir können Werbung machen für das Emergent Forum. Ich bin ja auch bei Emergent aktiv, Emergent Deutschland, und wir werden dieses Jahr ein Forum machen in Tatatatam, Leipzig. Und zwar im September. Das ist noch ein bisschen hin, aber man kann sich das ja schon mal eintragen. Vom 13. bis zum 16. September. Und das Thema wird über Streit gehen. Es geht um Streit, streiten lernen, mit Unterschieden umgehen lernen, auch mal Positionen vertreten zu lernen und trotzdem sich nicht umzubringen dabei. Das wird das Thema sein.
Oh, sehr cool. Habe ich Bock drauf. Streiten finde ich gut, kann ich nicht so gut, aber manchmal finde ich es richtig geil. Mhm. Vielleicht auch von unserer Seite unterstützen. Wir haben super viele Leute bei Emergent kennengelernt. Wir haben das, wir kennen dich durch Emergent. Ich habe immer eine super gute Zeit bei allen Emergent-Veranstaltungen. Immer sehr nette Leute, oftmals sehr gute Drinks und definitiv fantastische Gespräche. Also lohnt sich wirklich vorbeizukommen und ich denke, wir sind wahrscheinlich auch da, oder?
Könnte gut sein, genau. Sonst, im Internet findet man den Laden unter emergent-deutschland.de, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, da werden wahrscheinlich dann auch die Termine genannt. Und sonst im sozialen Netzwerk des Beliebens, also ich denke, bei Facebook wird da auf jeden Fall auch was sein.
Okay, und jetzt noch ein weiterer Werbeblock für Leute, die im Sommer nicht wissen, was sie tun sollen. Gäbe es da noch eine recht empfehlenswerte Veranstaltung? Und zwar, dieses Jahr ist wieder Freakstalk. Wupp, wupp. Ist gemein, dass ich das so sage, weil ich selber nicht dabei bin. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich besondere und echt coole Erlebnisse auf dem Freakstalk gehabt und kann da empfehlen, wirklich mal vorbeizuschauen. Es ist tatsächlich auch keine, wie viele denken, Jesus-Freaks-Veranstaltung, sondern es ist tatsächlich einfach ein Sammelbecken, wo man sich treffen kann, wo man sich austauschen kann, wo man auch gemeinsam feiern kann, Spaß haben kann und einfach immer eine ganz besondere Zeit haben. Also wer Bock hat, googelt Freakstalk. Das ist bei uns auch ganz in der Nähe und auf jeden Fall ein Wochenende wert.
Ja, ich kann vielleicht da was dazu sagen. Also es wird immer noch organisiert von den Freaks. Aber zumindest habe ich, also treffen sich da immer, ist immer mehr Raum auch für Initiativen wie Worthaus und so weiter. Ich finde das spannend und ich finde, es gibt wenig religiöse Gruppen wie die Freaks, die so einen Humor haben über sich, also auch eine Selbstironie mitbringen. Die wissen, wie man ästhetisch irgendwie was auf die Beine stellt, mit sehr viel Eigeninitiative und Herzblut, und die einfach so geil feiern können. Ich glaube, das gibt es in der Kombination nicht nochmal und allein deswegen.
Ja. Das haben selbst die Leute von Tour of Tours gesagt, die waren vor 2 Jahren oder was da. 3?
Da war ich auch da. Nee, gar nicht wahr. Ich war nur da, als der Honig da war. Ah, egal. Trotzdem cool.
Ja, die haben eben danach gesagt, also die Jesus Freaks, wenn die können wirklich feiern. Also, Chapeau. Sehr cool. Genau. Dann im Grunde geht's dann jetzt direkt weiter mit dem zweiten Teil, wo wir uns über den Jüngern unterhalten. Das ist jetzt wieder witzig, weil die Folge liegt jetzt hinter uns. Und wir nehmen jetzt quasi den Bumper auf.
Tja, aber ihr seid noch völlig ahnungslos.
Ahnungslos. Hashtag von der Woche.
Ahnungslos.
Ja.
Ja, fantastisch.
Genau. Viel Spaß dabei.
Jünger setzt sich an der Stelle mit der modernen Welt auseinander und macht eine kleine Geschichte, die erzählen will, warum Gott undenkbar geworden ist. Er sagt, wir haben ein bestimmtes Gottesbild, ist gewachsen, das metaphysische Gottesbild. Der metaphysische Gott, der eine Art Anker ist, sozusagen der einfach, man guckt sich mal die meisten Worship-Songs an. Und ich würde sagen, zu einem großen Teil ist das der metaphysische Gott, der hier beschworen wird. Du bist das Auge im Sturm, du bist, also, oder ich kenne noch ein Lied, vor der Tür rumort der Alltag, doch hier drin ist es mir egal. Oder was gibt es noch für Lieder?
How great is our God?
Ich weiß, dass mein
Erlöser... Geil! Wir können ja überhaupt nicht unterstützen. Was ist da los bei uns?
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht. Hoch über all den Staub der Welt. Hoch über all den Staub der Welt. Das ist der Punkt. Ich brauche jemanden, der sozusagen so über dem Ganzen steht, der so ein bisschen mein Anker ist. Mein
Gott ist der Überlegene.
Genau, der über den Dingen steht, der weise Opa mit dem langen Bart. Das ist so ein bisschen dieser metaphysische, allmächtige, allwissende Gott und so weiter, der auch bestimmte, also es hat bestimmte Gründe, warum der kam und warum der sozusagen im Westen auf einer bestimmten Weise betont wurde. Und was für eine Funktion der hat. Und er sagte, das geht los bei Descartes so richtig. Also Descartes, kann man sagen, ist der Beginn des westlichen Denkens. Descartes ist sozusagen einer, der reagiert darauf, die Welt wird unsicher. Irgendwie ganz viele Umbrüche passieren um ihn herum. Und er beginnt zu zweifeln und sagt, okay, was gibt denn mir noch Halt? Was ist denn überhaupt noch sicher? Ich kann jetzt an allem zweifeln. Und er zweifelt auch an allem, methodisch. Also er benutzt den Zweifel, um Gewissheit zu finden, um Sicherheit zu finden. Das heißt, er zweifelt nicht einfach nur, es ist nicht der Zweifel, den wir meinen, wenn wir sagen, wir zweifeln. Das ist ein Instrument zur Wahrheitsfindung oder zur Sicherstellung der Welt bei ihm. Er will eigentlich nicht auf Zweifel hinaus oder so, sondern er möchte auf das Unerschütterliche hinaus, was er wirklich ganz fest in den Händen halten kann, was er nicht zwischen den Händen wieder durch entrinnt und sagt, eigentlich kann ich nur an einer Sache nicht zweifeln, dass ich gerade es bin, der zweifelt. Ich denke, also bin ich. Das muss mein großes... mein Fundament sein, auf dem ich sozusagen alle weiteren Wahrheiten aufbaue. Jetzt hast du das Problem, du weißt es immer nur, dass du jetzt gerade in dem Moment es bist, der denkst, aber in 5 Minuten denkst du vielleicht schon anders und so weiter. Wer sichert eigentlich, dass diese Momente der Gewissheit...
Kannst du den letzten Satz nochmal sagen? Du hattest gerade so einen Remix-Effekt auf Skype.
Okay, ja, also sozusagen, du kannst immer nur wissen, so momenthaft, so jetzt denke ich, also bin ich, und dann müsstest du eigentlich jeden Moment das vor dich herbeten, jetzt denke ich, also bin ich, und wer gibt diese verschiedenen Momente, wie kriegt man die eigentlich zusammen, wie gibt's Identität oder wie gibt es Kontinuität? Und dazu brauchst du dann Gott, der dann sozusagen so eine Rückversicherung darstellt, der gibt mir, als ich denke, sozusagen Halt. Und er sorgt dafür, dass die Welt, wie ich sie mir vorstelle, dass da nicht irgendwie ein böser Dämon gekommen ist und mir was Falsches gezeigt hat. Also der Gott ist sozusagen, der sorgt dafür, dass die Welt stabil bleibt und dass ich stabil bleibe. Ja? Und das heißt, Gott wird eingeordnet, er kriegt einen Ort, in meiner Suche nach Sicherheit. Nämlich, er muss einfach für Ordnung garantieren, für Stabilität sorgen und so weiter und so fort. Und da weißt du schon, das muss der Gott sein, der über den Dingen schwebt. Das muss der Gott sein, der über den Dingen schwebt, weil nur der kann wirklich garantieren, der ist stabil genug, um trotz allem, was sozusagen an Trends kommt und geht, und an allem, was in der Welt so passiert, die mir garantiert, dass es diese Sicherheit gibt, diese Stabilität. Genau. Und jetzt sagt dann, macht ein Jünger eine kleine Geschichte, die geht dann verschiedene Denker durch, Kant, Feuerbach, Fichte und Nietzsche, dass mit diesem Gott, der in dieses Projekt...
Ich habe dieses Kapitel geliebt.
Ja, es ist ein cooles Kapitel, aber auch ein wirklich hart philosophisches. Also Jüngel ist im Gegensatz zu Barth, der immer behauptet, er wäre kein Philosoph, ist Jüngel sicherlich auch Philosoph. Ja. Zeigt dann sozusagen, am Ende sorgt das immer dafür, dass ich trennen muss zwischen dem Gott, der über den Dingen schwebt, und gleichzeitig weiß ich ja, ich kann nur Sachen wirklich sicher wissen, die ich mit meinem eigenen Kopf erfassen kann. Ja, das heißt, der Gott, und das heißt, dann gibt es den Gott, der über den Dingen schwebt, das Wesen Gottes, und den Gott, der bei mir ist, die Existenz Gottes. Gott, wie er sozusagen für mich in meinem Denken irgendwie präsent ist. Und das wird gesplittet, und das sorgt dann dafür, dass ich irgendwann weiß, okay, entweder weiß ich dann, das ist der mystische Weg, der dann sagt, der Gott, also das Wesen Gottes ist nochmal ganz anders, als was ich mir so vorstelle. Oder dann sozusagen bei Feuerbach, der dann sagt, okay, Gott ist in Wirklichkeit nur noch dieser Gott, der bei mir ist, weil Gott sind nur meine Gedanken, das sind meine geheimen Wünsche, das sind meine Projektionen. Sozusagen, ich bin unvollkommen und ich suche ein vollkommenes Wesen. Das wäre sozusagen Feuerbach. Und bei Nietzsche ist es auch so, das ist sozusagen, Gott ist so eine, das ist eine Illusion, das ist ein Produkt meines Ressentiments oder sowas. Und es verhindert, dass ich die Endlichkeit, so wie sie ist, einfach genießen kann. Oder dass ich hier einfach hier und jetzt bin. Es führt dazu, dass ich immer noch über den Dingen schweben muss und so weiter. Und komm mal wieder zurück auf die Erde. So ungefähr. Das ist so Nietzsche. Und Nietzsche sagt dann auch, wenn es einen Gott gibt, wie kann ich zulassen, dass ich es nicht bin?
Der haut immer Sachen raus, der Nietzsche. Was ist da nur los?
Genau, was Jünger macht, ist zu sagen, ey, das ist, wenn man damit anfängt, mit diesem Gott, den man sicherstellen will, man landet, den man einbaut in sein eigenes Projekt der Sicherung, man landet beim metaphysischen Gott, der irgendwie ziemlich leblos ist. Er ist eigentlich nur ein Ankerpunkt. Eigentlich, vielleicht ist er noch ein Gesetzgeber oder sowas, aber eigentlich hat er mit dieser Welt wenig zu tun. Und man landet irgendwann im Abseits. Irgendwie landet man am Ende da, mehreren hundertjährigen Geschichte, dass Gott irgendwann überhaupt nicht mehr denkbar ist. Und das macht er in diesem Teil zur Denkbarkeit, zu sagen, das ist eine Geschichte, die muss man sich dann im Einzelnen angucken. Man beginnt mit diesem Sicherstellen und endet in der Ratlosigkeit. Und dann kommt es zu diesem Kapitel mit der Entsicherung. Und da sagt er eben, wir beginnen, oder vielleicht muss man einfach mit dem Kapitel 11, also dieses Kapitel mit der Entsicherung ist Kapitel 12, und das Kapitel 11 geht erstmal darum, dass er sagt, wir müssen anders anfangen. Wir müssen schon ganz anders anfangen. Wir beginnen nicht bei irgendeinem Gott. Wir beginnen nicht bei irgendeinem allgemeinen Idee, was so Gott sein könnte, und schon gar nicht bei unserem Wunsch nach Sicherheit. Ja, wir beginnen auch nicht, das machen ja viele, das machen auch viele Theologen, und zu seiner Zeit machte das auch zum Beispiel Pannenberg. Ich frage erstmal danach, was stelle ich mir so vor unter Gott? Was ist mein Gottesbegriff? Und Begriff, da kann ich mal sagen, das kann ich definieren, der hat Eigenschaften, der hat wesentliche Bestandteile, der hat unwesentliche Bestandteile, und Begriff, das kann ich mir dann so schön definieren. Und man kann sagen, statt einem Begriff ist Gott ein Name. Also anstatt einem Begriff, den ich sozusagen definieren kann, hat Gott einen Name, und einen Name, den kannst du nicht definieren. Du kannst nicht sagen, was ist eine Saphira. sondern du kannst nur eine Geschichte erzählen.
Oh, wieder so ein guter. Wieder ein sehr guter. Gott ist kein Begriff, Gott ist ein Name. Man erfährt ihn durch eine Geschichte, die erzählt werden muss.
Genau.
Mag ich.
Und der Witz ist sozusagen in dieser Geschichte, in dieser Erzählung, in diesem, was er dann jetzt eben, im Wort Gottes, das heißt, erstmal, wie Gott sich selber zeigt in Jesus Christus, das ist schon mal das eine. Wir beginnen nicht allgemein bei Gott, wir beginnen auch nicht bei der Dreieinigkeit, wir beginnen auch nicht bei der Schöpfung, wir beginnen nicht am Anfang der Bibel, wir beginnen bei Christus und fragen dann zurück, sozusagen von da aus. Sozusagen Gott hat sich gezeigt, wie er ist, in Christus, in den Erzählungen von Christus und darin, wenn wir jetzt darüber nochmal sprechen. Und der Witz ist jetzt sozusagen nicht mehr wie früher im Idealismus, wo man sagt, es gibt Gottes Wesen, wie er eigentlich ist, und Gottes Existenz, wie er sich jetzt uns zeigt, das wird zusammengedacht. Es ist nicht so, wenn man sagt, Gott offenbart sich, so wie wenn ich das machen würde und sagen würde, ich erzähle euch jetzt ganz schlimme Geschichte, ich habe, als ich 5 Jahre alt war, habe ich mal was geklaut oder so, dann offenbare ich eine Sache. Dann ist es aber, das, was ich offenbare, nur ein Teil von mir. Und ich bin noch was ganz anderes. Und bei Gott ist es so Jüngel, Gott ist seine Offenbarung.
Auch der ist wieder schön. Gott ist seine Offenbarung. Es ist nicht nur ein Teil, sondern das ist, was er ist.
Genau, also it goes, also die Inkarnation goes all the way down. Also sozusagen, da ist nicht noch irgendwie was zurückbleibt oder sowas, sondern wie sich Gott in Christus zeigt, so ist er auch. Und das ist eben das Wort Gottes, also Christus als Wort Gottes, das uns anspricht, die Bibel als das Zeugnis davon, die einzige sozusagen Zugangsweise, die wir dazu haben. Und unser Predigen und Sprechen davon ist auch in dem Falle oder auch das, was sozusagen in der Kirche geschieht, hat auch damit zu tun, weil es das vergegenwärtigt. Und das ist Jüngels, vielleicht muss man so anfangen, Sprachtheorie, wie Gott zum Menschen kommt. Er sagt, durch ein Sprachereignis, dass sich Gott sozusagen auch ganz in diese Sprache, in diesen Kommunikationsvorgang reingibt. Und so stellt er sich sozusagen Offenbarung dann vor, also neben dem, was schon geschehen ist am Kreuz, sozusagen, wie kann das für uns greifbar werden? Und er sagt, es ist wie bei einem Witz. Der Glaube ist ein Witz. Also ich höre, ein Witz ist nicht, ich gebe Informationen über Dinge, sondern ein Witz ist ein gewisser Sprachvollzug, der hat eine Pointe. Und sozusagen, wenn das funktioniert und irgendwie in einer richtigen Situation passiert, fange ich an zu lachen. Ich werde mit reingenommen. Ich bin plötzlich, also jemand sagt was Lustiges und ich fange unwillkürlich an zu lachen und bin mit dabei. Und das ist sozusagen Jüngels Rede vom Sprachereignis, dass in dieser Sprache, besonders in Geschichten und noch mal anders in Metaphern, in Gleichnissen und so weiter, Gott zu uns kommt und da auch irgendwie in irgendeiner Form drin ist und Glauben auslöst. So wie sozusagen der Witz Lachen auslöst.
Das Kapitel auch, wo dieser Satz war, dass Gottes Ort in der Welt das Wort ist?
Ja, das ist Kapitel 11, genau.
Genau. Kannst du da nochmal was zu sagen? Weil das war für mich auch einer der, er fängt ja an damit, dass er sagt, in dem ersten Teil des Buches, die Philosophie, die anfängt eben mit diesem metaphysischen Gottesbegriff, mit Sicherung, so, und dann geht das ein paar hundert Jahre und am Ende kommt man zu dem Schluss, Gott ist tot. Also man kommt zu dem Schluss, wo ist Gott? Gott ist tot. Das ist ja auch bei Nietzsche, meine ich, ne? Das, wo ist Gott? Ja, Gott ist tot. Also Gott hat keinen Platz in dieser Welt. Mhm. Da, also das fand ich auch einen der besten Sachen. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen.
Ja, also diese Ortlosigkeit, genau, das ist ja das, was dann Bonhoeffer sagt, er lässt sich rausdrängen aus der Welt. So kann man es auch sagen. Also er besteht nicht drauf, hier bin ich jetzt und ich setze mich jetzt durch. Und wenn da Leute sich dagegen verschließen, dann mache ich sie platt. Nur er lässt sich rausdrängen. Also sozusagen nicht in Allmacht, also nicht in dieser Form von Allmacht kommt. Jung hat auch einen Begriff von Allmacht, kann man sich dann später nochmal angucken, aber nicht sozusagen so, nicht als Herrschaft. Bei Jüngel wird Gott nicht in Kategorien der Herrschaft gedacht. Das ist sozusagen, sondern der Beziehung. Und wenn man sagt, Gott ist Ort, ist im Wort, dann heißt das, glaube ich, so viel wie, dass er auch immer wieder sozusagen in diesen Medien, sagen wir vielleicht, also sowas wie Sprache und so weiter, sowas wie Gemeinschaft, irgendwie mit drin ist, unter der Prämisse, das Leitmedium Gottes ist Jesus Christus. Also Jesus Christus als Wort. Das
Leitmedium, sehr gut.
Also Christus ist sozusagen das Leitmedium, da ist er sozusagen, daran wird alles andere gemessen und da sozusagen war er und kommt immer wieder sozusagen im Heiligen Geist. Das ist sozusagen dann der Ort für den Heiligen Geist.
Ich kann da eben super anknüpfen, also ich persönlich auch. Warum? Weil für mich ja als Prozesstheologe Gott vor allen Dingen durch Überzeugungskraft, also durch sein Sprechen, durch sein Wort in der Welt aktiv ist. Das finde ich ist bei Jüngel da sehr, sehr gut anknüpfbar. Hat mir
extrem gut gefallen. Genau, das Witzige ist, er sagt das im Vorwort, das kannst du dann später mal nachlesen auf Seite 11. Mir wurde jetzt genannt, dass es gewisse Affinitäten gibt zu Charles Hawthorne und zu zur Prozesstheologie. Ich glaube, es gibt auch gewichtige Unterschiede, das müsste man dann auch nochmal gucken. Aber
auf jeden Fall.
Die sind mir auch Jüngel ist eben, genau, also eine seiner Habilitationen hieß Gottes Sein ist im Werden. Da versucht er Barths Gotteslehre nochmal in andere Begriffe zu fassen. Und auch diesen Prozessgedanken, der ist schon richtig, der ist schon bei Jüngel schon auch mit drin. Er sagt dann nicht mehr werden später, sondern sagt sozusagen im Kommen, Advent. Und Gott ist sozusagen ein Prozess in sich selbst schon. Er gibt sich selbst immer schon wieder neu das Leben und gibt sich selbst Zukunft. Und als solcher kommt er sozusagen auch in die Welt, dass er neue Möglichkeiten bringt. Über den Möglichkeitsbegriff könnte man wahrscheinlich bestimmte Parallelen auch ziehen. Also Gott schafft Möglichkeiten. Und für Jüngel ist Möglichkeiten wichtiger fast als Wirklichkeiten. Naja, also müsste man auch nochmal gucken. Aber das wäre, da kommt er eben von Heidegger und da müsste man sich das nochmal ein großes Fass aufmachen, was vielleicht jetzt zu viel wäre.
Aber zu Kapitel 12 kommst du noch.
Ja, das sollte man auf jeden Fall machen, weil das, also das war Kapitel 11. Er kommt sozusagen im Wort, in diesem Witz, der hoffentlich zündet. Und dann ist Jüngels Definition des Glaubens, ich habe es jetzt mal rausgesucht, sozusagen der Mensch, der will immer diese Sicherheit und er will diese Selbstbegründung. Er möchte sozusagen sich selber sicherstellen, seine eigene Identität sichern, die Stabilität der Welt sichern. Und er sagt sozusagen, in diesem Ereignis, wenn Gottes Wort uns anspricht, das ist sozusagen passiv, wir sind da passiv, auch ein wichtiger Begriff, eine Passivität, die nicht einfach eine Passivität ist wie ein Hammer und ein Amboss oder so, sondern die Ereignis ist. die uns widerfährt. Uns passiert da was, wir werden darin verwickelt, wir werden angesprochen und Glaube entsteht.
Habe ich nicht verstanden. Sag das. Oder mach ein Beispiel.
Ja, wie gesagt, beim Witz oder bei der Musik ist es vielleicht schon auch ein Beispiel. Wir leben von dem, das ist auch so, wo Jünger ganz stark das Bild vom Menschen korrigiert, was in der Neuzeit vorherrscht. Das Bild vom Menschen ist immer das tätigen, aktiven, handelnden Wesens. Und er hat auch nichts gegen Tätigkeit, gegen Aktivität, gegen Handeln. Sondern er sagt nur, immer bevor die Aktivität kommt, kommt noch was anderes. Und das ist die Passivität. Immer. Also ich meine, klar, wir denken immer sozusagen, wir sind frei. Und dann sagen wir uns, oh, ich könnte jetzt aufstehen und nach Polen fahren und ein neues Leben beginnen. Oder sowas. Ich könnte jetzt handeln, ich könnte jetzt die Ärmel hochkrempeln oder nach in Kosovo fahren und was weiß ich, Minen ausbuddeln oder so. Aber ich mache das nur, wenn mir vorher was passiert ist, was veranlasst, dass ich überhaupt diese Möglichkeit erst sehe. Zum Beispiel, ich sehe diese diesen Dokumentarfilm im Fernsehen, er ergreift mich und ich sage, okay, ich muss da was tun, wie diese armen Kinder immer auf diese Minen laufen, gehe ich los und fahre in den Kosovo und buddel Minen aus oder so. Um jetzt mal so ein Alltagsbeispiel zu nehmen, was wir alle kennen.
Ja, ist mir auch schon mal so passiert.
Genau. Und er sagt sozusagen, so funktioniert, ich glaube auch, dass es ein Widerfahren ist, aber keins, was mich passiv bleiben lässt, sondern was mich aktiv werden lässt.
Ah, jetzt habe ich es verstanden.
Also sozusagen Anredecharakter, sagt er, also ich werde angesprochen, also ein Wort oder wie auch immer, was auch immer trifft mich und glaube es jetzt, ich verlasse mich darauf. Ich verlasse mich darauf und das ist doppelt, eben einmal, ich vertraue dem, warum auch immer. Und das Zweite ist, ich lasse meine Kontrolle zurück. Also ich gebe sozusagen diesen Wunsch auf, immer sichergestellt zu sein, immer alles in der Hand haben zu müssen, selbst der Chef sein zu müssen, mich selbst zu sichern, selbst mein eigener Schöpfer zu sein, mein eigener Retter zu sein, mein eigener Sichersteller zu sein. Und er sagt, das ist sozusagen der Glaube, er nennt das diejenige Selbstbestimmung des Menschen, in der, also es ist eine Selbstbestimmung des Menschen, als Antwort auf so ein Ereignis, in der der Mensch aufgrund seines Bestimmtseins durch Gott auf Selbstbegründung verzichtet. Also ich verzichte darauf, mir dauernd irgendwie so feste Fundamente zu müssen. Kontrolle zu haben zu müssen, sondern ich verlasse mich auf Gott. Und sich auf Gott verlassen ist nun gerade das Gegenteil von völliger Sicherheit.
Richtig.
You never know what happens. Also man hat keine Ahnung, was passiert ist. Dieses, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde.
Und zack ist man im Kosovo.
Zack ist, genau, es kann passieren, also man kann es nicht ausschließen, dass man in Kosovo landet. Also sozusagen, gerade die Soziologen sagen dann immer gerne, ach, Glauben ist so ein bisschen Kontingenzbewältigung, da geht es darum, oh, es gibt so Schicksalsschläge und der Glaube erklärt uns dann, dass da was dahinter steckt und mehr dahinter steckt und hilft uns so ein bisschen und wir sind ein bisschen schwach. Nee, wenn man so über den Glauben nachdenkt, dann ist der noch mehr Kontingenz, dann ist der noch mehr Ungewissheit, weil man nämlich nicht genau weiß, auf was man sich da genau nochmal eingelassen hat. Und das mochte ich sehr bei Jünger zu sagen, diese Art der Entsicherung. Er nennt es trotzdem Gewissheit. Er sagt, es gibt da eine Gewissheit, weil ich mich ja auf jemanden verlasse, der sich, von dem ich denke, er ist verlässlich. Aber es ist nicht Sicherheit, so wie es in der Beziehung auch nicht Sicherheit ist, sondern Vertrauen. Ja.
Ich überlege gerade noch. Also ich glaube, wir haben noch Zeit für einen Punkt.
Ja, okay, dann machen wir noch. Dann ich hätte noch einen Punkt.
Ich habe mir das gedacht.
Genau, es gäbe verschiedene Sachen, wo er sozusagen jetzt seine Kreuzestheologie noch mehr ausbuchstabiert. Da will ich vielleicht am Ende noch einen Satz sagen oder so, aber wo ich auch denke, das ist spannend an Jüngel und das zeigt so ein bisschen sein lutherisches Profil. Mhm. Das, mit dem ich jetzt, das vielleicht ganz zum Beispiel ganz interessant ist für Leute, die sozusagen aus einem jetzt stark evangelikalen Background kommen, weil das, glaube ich, doch nochmal was anderes ist. Mhm. Während bei den Evangelikalen ja immer Glaube ist ein Lebensstil, dann heißt jetzt irgendwie, du musst jetzt diese und jene Sachen machen, ist Jüngel da nicht so schnell. Man könnte sagen, Glauben ist nicht so sehr ein Lebensstil als eine Art und Weise, wie ich die verschiedenen Lebensstile lebe, in die ich halt eingebunden bin, nämlich glaubend, hoffend und liebend. Okay, aber und dann sagt er eben nochmal mit diesem, ich kann für das Heil nichts tun. Er sagt, Gott ist die Liebe, also das ist dann auch ganz wichtig für ihn, dieser Liebesbegriff. Gott ist die Liebe, für die der Mensch nichts tun kann. Das heißt, erstmal will er sagen, für das Heil, für das, dass sozusagen Beziehungen in Ordnung gehen, kann man nichts tun. Aber Gott gegenüber nichts tun zu können, schließt nicht aus, sondern vielmehr ein, dass man für das Wohl der Menschheit noch immer mehr und immer noch mehr tun kann. So das gilt, weil Gott für unser Heil genug getan hat, können wir für das Wohl der Welt nicht genug tun. Und das fand ich interessant. Er unterscheidet hier zwischen Heil und Wohl, ohne dass er das jetzt irgendwie nochmal ausbuchstabiert, was er damit meint. Er sagt, wir dürfen in unserem Engagement zum Beispiel nicht unser Heil suchen. Das passiert ganz oft. Ich verstehe mich als der Retter. Ich komme jetzt dahin und bin der Retter. Sondern sozusagen, wenn man weiß, die ganz wesentlichen Sachen, Versöhnung, Vergebung und so weiter, die können wir nicht bewirken. Wir können alles drumherum machen, dass es den Leuten gut geht und so weiter. Die ganz wesentlichen Sachen können wir nicht tun. Also können wir uns darauf konzentrieren, sozusagen für das Wohl der Welt zu sorgen und Platz zu lassen dafür, dass Gott das Heil schaffen kann unter den Menschen. Und ich habe da ein konkretes Beispiel vor Augen, was das irgendwie demonstriert. Wir hatten jetzt vor kurzem einen Gefängnisseelsorger da.
Also wir bei euren Ökabenden.
Genau, haben so einen Hausabend gehabt. Und das war ganz cool, der macht das seit 20 Jahren. Und er sagt, Schüttmann, das Theologiestudium war so wichtig, ich brauche alles davon. Das hört man als Theologe gerne, weil man das eigentlich selber oft nicht glaubt. Er hatte wohl ganz gute Lehre. Und er sagt, ja, du kannst denen nicht irgendeinen Scheiß erzählen. Du kannst da auch nicht einfach mit Vergebung ankommen. Das wollen die überhaupt nicht hören. Wenn er das einfach, die wollen sofort hören, ist der Scheck gedeckt. Weißt du, wovon du da redest? Meinst du das wirklich? Glaubst du das? Und er sagte so, hat dann so eine gestaltete Mitte gemacht. Normalerweise finde ich das albern, aber in dem Fall war es wirklich gut. Hat ein schwarzes Tuch hingelegt, weil ja so viel Dunkelheit da ist. Hat dann eine Schüssel genommen, hat die Schüssel kaputt gehauen und hat gesagt, ja, was soll ich denn jetzt da machen? Ich kann die nicht kleben. Da ist jetzt irgendwie was, der Freund tot oder so. Mit einem Hammer auf den Kopf gehauen und sagte, da kann ich nichts mehr machen, sozusagen. Und alles, was ich machen kann, ist sozusagen für das Wohl sorgen. Ich kann mit den Leuten Tischtennis spielen, kann Gespräche führen, aber das Wesentliche kann ich da nicht machen. Und er hat halt noch so eine Kerze da so reingestellt, um zu sagen, ja, manchmal passiert es doch, dass irgendwas passiert. Aber das kann ich nur als Zeuge dabei sein, ohne dass ich da wirklich was für tun kann. So. Und so diese Unterscheidung ist, glaube ich, wichtig, so in diesen ganzen Auseinandersetzungen, in denen man ja auch ist, zwischen Heil und Wohl, zwischen dem, was man tun kann und dem, was man nicht tun kann. Und dieses die Sachen, sozusagen sein Engagement für die Welt, so eine richtige Balance zu finden zwischen leidenschaftlich engagiert und involviert und gelassen. Das ist das, was Junge versucht zu machen. Mhm. Die richtige, also an Stellen dann später, wo er sagt, er hat was von Gelassenheit, er hat was von auch, dass er für Vergänglichkeit und so weiter einen Ort hat, dass manche Sachen aufhören, dass manche Sachen nicht gelingen und so weiter. Und trotzdem engagiert zu sein und trotzdem leidenschaftlich sich einzusetzen. Das ist, glaube ich, eine Balance, die Jüngel auch immer wieder sucht in seinem Schreiben.
Dann kannst du gleich doch nochmal was zur Allmacht sagen, weil das würde mich interessieren. Ich finde das eben immer spannend, gerade auch wenn man so sich mit diesen Gedanken von schwacher Macht, schwacher Gott auseinandersetzt, dann geht es ja direkt auch so in so eine eschatologische Richtung, also was bringt die Zukunft? Mhm. Ne, hat Gott die Macht, um das alles wieder gerade zu biegen? Also kann Gott überhaupt so diese Versöhnung bringen? Und dann gibt es ja auch diese Denkrichtung, wo ich eben auch sehr, sehr kritisch bin, wo man dann sagt, ja, alles das, was Gott tun kann, kann Gott nur durch uns tun. Und deswegen hängt die Zukunft und hängt Versöhnung dann doch letztendlich wieder auch am Menschen. Und so, also wie ich das verstanden habe, also spitz könnte man sagen, drückt sich Jüngel nicht vor genau dieser Frage, indem er dann eben zwei Begriffe aufmacht. Weil wenn Heil ganzheitlich verstanden ist, dann hat man genau dieses Problem, ne, dass man auf der einen Seite sagt, okay, hat man jetzt einen starken Gott, dann ist unser Engagement eigentlich überflüssig, weil Gott macht es ja sowieso. Dann können wir hier auf der Erde noch ein bisschen Makulatur machen, bis es dann irgendwann soweit ist und Gott eben die Dinge also im großen Stil wieder gerade rückt. So, und dann ist aber eben, sage ich mir jetzt auch zum Beispiel, die Prozesstheologie ist eben da zu kritisieren, dass man sagt, wenn man jetzt einen schwachen Gott hat, ja, der kann es eben am Ende weder garantieren, noch kann das alleine richten. Also wie hast du den Jüngel da gelesen oder was sind deine Gedanken dazu?
Jüngel, da wäre noch so ein eigenes, eigener Teil, den man sozusagen noch, wo man noch länger ein Fass aufmachen würde, wäre dann der Liebesbegriff. Also er nimmt das sehr ernst, wenn er sagt, Gott ist Liebe. Er sagt ja nicht, Gott ist Liebe und ist heilig und ist zornig und ist dies und das und das. Also sozusagen, Gottes Liebe ist sozusagen, dass wir das denkt und alles andere, Gerechtigkeit und so weiter, sind Ausdrücke der Liebe. Aber er hat auch, und er glaubt sozusagen dann an den Sieg der Liebe. So sagt er das, dass sie sich durchsetzt, gerade auch in Ohnmacht. Also Liebe ist auch in einer gewissen Weise ohnmächtig. Das ist mir, also wie gesagt, das müsste man sich nochmal angucken. Und er hat das auch, er spielt das einmal durch, gerade mit dieser ganzen, er redet ja auch mit den Gottestheologen an der Stelle und er redet auch mit einer Theologie nach Auschwitz. An anderer Stelle, das macht er in einem Artikel und er geht schon auch sozusagen dem Weg mit zu sagen, wenn man jetzt einmal nur sagt, oh, Gott ist mit dem Opfern, da muss man sagen, ja, die können sich davon jetzt auch nichts kaufen.
Genau. So, genau. Das war übrigens auch genau der Punkt, wo du mich damals für das Buch gewonnen hattest. Ne, weil das war die Diskussion, das ist schon ziemlich lange her, ne? Aber eben dieser Punkt, ja, das ist auch Elie Wiesel zum Beispiel, ne? Diese Geschichte von dem, das hat der Junge auch mit drin, meine ich, diese Geschichte von dem von dem Jungen, der im KZ, ne, der dann rausgepickt wurde, war das nicht irgendwie so, irgendwer hat geklaut oder was?
Naja, und wurde dann aufgehangen. Also
wurde aufgehangen und dann, wo ist Gott jetzt? Ja, er hängt da vorne oder sowas in der Art, war das nicht? Mhm. So, und dann,
also sorry, das war jetzt gut erzählt.
Also genau, es geht darum, also sozusagen, da ist ein Junge, der wird im KZ gehängt und weil er so leicht ist, dauert sein Todeskampf 20 Minuten. Und die sind alle da in Reihe und Glied stehen davor. Und irgendjemand sagt, wo ist jetzt Gott? Und irgendjemand anderes, ich weiß gar nicht, ob es Elie Wiesel selbst war, ich glaube nicht.
Elie Wiesel hat das dann gefühlt innerlich, so diese
Achso, Frage. Achso, aber check out. Okay, ich dachte ja, Gott hängt am Galgen. Hm. So.
Ja, was hat der Junge davon, wenn Gott am Galgen hängt? So, das wäre dann die Frage, ne?
Was hat der Junge davon, wenn Gott am Galgen
hängt? Sehr herzergreifend, hängt? Aber es ist ein.
Das wäre sozusagen nur eine machtlose Solidarität.
Ja.
Deswegen würde auch Junge von einer gewissen Macht der ohnmächtigen Liebe oder Allmacht in der Ohnmacht oder sowas auch sprechen. Er geht nicht den Weg wie Caputo oder sowas das machen würde. Einfach nur Ohnmacht. Nicht den klassischen Weg, einfach nur Allmacht, also im Sinne von, wie man das manchmal landläufig versteht. Man muss natürlich sagen, Allmacht ist eine Kategorie, die war immer soteriologisch gemeint. Also sozusagen in Gottes rettenden Handeln ist er allmächtig im Sinne von, er kann die durch die Verteidigungsmauern von Menschen, die Selbstabschließung der Menschen und den Hass der Menschen durchbrechen. Ja, das ist immer noch die Frage, warum macht das nicht mehr öfter? Zumindest eine Sache könnte ich sagen, also das wäre eine Sache, ich glaube, das wäre auch eine Sache.
Du bewirbst dich gerade für die dritte Folge.
Genau, also die Frage bleibt jetzt. Ich würde sagen, ich würde die erstmal offen lassen. Warum macht das nicht öfter? Ich würde es auch eher in die Richtung gehen, zu sagen, ja, warum macht das nicht öfter? Und dann mit Klage arbeiten. Als zu sagen, es liegt jetzt an uns und wir haben jetzt irgendwie nur noch nicht die richtigen Methoden gefunden, das Böse aus der Welt zu schaffen. Darum geht es jetzt. Es geht ums Böse. Das wäre ja nochmal eine eigene Begriff, den man nicht gern benutzt, der aber irgendwie unabweisbar da ist. Und zumindest eine Antwort, die ich da schon mal gefunden habe, sozusagen aus der eher hermeneutischen Tradition, wo man dann sagen muss, zumindest bleibt das Böse erstmal nicht, oder das Leid, das das Böse verursacht, erstmal nicht stumm. Sozusagen, es gibt eine Art von Vergemeinschaftung in dem Leid, die es wagt dann trotzdem sozusagen die Stimme zu erheben und das zum Ausdruck zu bringen und zumindest darin noch Gemeinschaft zu schaffen. Das wäre das Mindeste, was ich schon mal sagen würde.
Das wäre Caputo.
Ich weiß nicht, ist das Caputo?
Ja, das ist Caputo in The Weakness of God. Das ist genau der Ansatz.
Und dann das Zweite, was ich sagen würde, wie man zumindest das theoretische Problem dahinter, also ich meine, wir reden ja auf verschiedenen Ebenen. Einmal, okay, da ist jetzt wirklich was passiert und was machst du jetzt? Und das ist eine ganz andere Frage als so prinzipiell, was, wie gehen wir damit um? Wie reden wir von, wenn wir davon ausgehen, Gott ist nicht der große Herrscher über alles, sondern Gott ist Liebe. Und trotzdem sozusagen hat er die Macht, was zu verändern. Und wie kann man sich das denken? Und ich glaube, ich finde den besten Ausdruck davon eigentlich bei Luther tatsächlich. In der Heidelberger Disputation, die ist jetzt dieses Jahr, 1518 ist die erschienen. Und da redet er ganz stark.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.
Ja, eins der besseren Sachen von Luther. Es kommen noch schlechte Sachen von Luther, aber gerade die frühen Sachen sind alles super. Und da ist er noch Mönch und muss so eine Disputation machen und macht gegen die gesamte Metaphysik, gegen die gesamten aristotelisch-scholastische Traditionen, sagt er, das sind Theologen der Herrlichkeit. Die wollen Gott sozusagen immer in diesen starken, tollen Momenten mit ihrem Verstand erfassen, spekulieren und so weiter. Oder heute würde man vielleicht sagen, in Sonnenuntergangsbildern und weisen Sprüchen. Wir müssen Theologen des Kreuzes werden. Die lernen, dass Gott sich immer offenbart in seinem Gegenteil. Das heißt, Liebe nur mitten in Lieblosigkeit, Hoffnung nur mitten in Hoffnungslosigkeit, Frieden nur mitten im Streit. und so weiter und so fort.
Aber das bedeutet das, dass Gott quasi das Gegenteil braucht, um zu sein?
Das bedeutet bei Jünger, ich meine, das ist, da sind wir jetzt sozusagen tatsächlich in Sachen, die Jünger bearbeitet, die ich aber auch unglaublich schwer zu verstehen finde. Bei Jünger ist es so, er setzt sich diesem Negativen aus. Das Negative, den Tod, aber auch sozusagen, was weiß ich, ich würde jetzt auch sagen, sowas wie der soziale Tod, dass Leute in Einsamkeit fallen. Psychischer Tod, dass Leute sozusagen leer werden und so weiter und so fort. Also alle Formen von Tod könnte man da jetzt durchspielen. Politischer Tod und so weiter und so fort. Setzt sich dem aus und nimmt ihn in sich auf. Also die sind so mythische Bilder, die dann Jünger dann wieder. Ich meine, deswegen, ja, ich meine, er erzählt eine Geschichte. Er verschlingt den Tod in den Sieg, heißt es, ja.
Ich muss es jetzt sagen, aber es hört sich auch wieder total nach Prozesstheologie an. Das ist wirklich so. Also das ist diese Idee, dass wir, dass Gott das in sich aufnimmt und dadurch Heilung entsteht. Also das ist Hartzorn.
Ich meine, die haben den auch gelesen teilweise. Die haben Jünger auch gelesen. Das also die Evangelikalen Open Theists haben das gemacht. Und ich will noch einen Punkt, weil ich den...
Ja, gerne. Hau rein.
Nochmal zu Luther zurück und vielleicht... Weil ich mochte das immer nicht, wenn da so Leute irgendwie dauernd von Liebe und Gott so sprechen. Bei Jünger bin ich auch manchmal ein bisschen hin und her gerissen. Er hat was ganz Cooles, weil er nämlich versucht, auch noch in dem Buch, das Begehren und auch die Selbstbezogenheit in der Liebe auch zu würdigen und nicht einfach nur als was Schlimmes zu sehen. Also er sagt, es ist nicht einfach nur Selbstlosigkeit. Das ist vielleicht manchmal hilfreich, weil das sonst oft so eine ich muss mich jetzt für alle Menschen aufopfern, Sache ist, die ja oft für manche Leute ein Problem wird, wenn sie so, ich muss mir jetzt für alle aufopfern. Ja, genau. Und ich finde aber tatsächlich eigentlich die Liebeskonzeption bei Luther besser, die auch eigentlich gut hier in dieses Buch passen würde. Er erwähnt sie einmal, weil es eben so kreuzestheologisch funktioniert. Die Liebe Gottes, sagt er in der letzten These dieser Heidelberger Disputation, findet nicht vor, was sie liebt, sondern schafft sich, was sie liebt. Die Liebe des Menschen entsteht nur an dem, was sie liebenswert findet. Also dann sagt er, die Liebe des Menschen reagiert auf etwas, was sie liebenswert findet. Die Liebe sucht sozusagen das Schöne und das Liebenswerte und so weiter. Und die Liebe Gottes, so wie Luther sie hier versteht, die Liebe Gottes ist, weil die Liebe Gottes, sofern im Menschen lebendig, liebt, was sündig, schlecht, töricht und schwach ist, um es gerecht, gut, weise und stark zu machen. Und so viel mehr sich verströmt und Gutes schafft. Dieses Verströmen ist auch ein Bild, was Jünger nutzt. Also Gottes Wesen ist das sich Verströmen. Also Gott ruht nicht in sich, Gott ist nicht im Thron. Also diese ganzen Thronmetaphern, diese ganzen Ankermetaphern sind nicht gut, sondern es ist eher eine Bewegung des dauernden sich Verströmens. Darum nämlich, weil sie geliebt werden, sind die Sünder schön. Nicht aber werden sie geliebt, weil sie schön sind. Menschliche Liebe flieht daher die Sünder und Bösen. Christus jedoch sagt, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Solcher Art ist die Liebe des Kreuzes, geboren aus dem Kreuz, dass sie sich nicht dorthin wendet, wo sie das Gute finden, um es zu genießen, sondern dorthin, wo sie das Gute den Armen und Bedürftigen austeilen kann. Genau. Also sozusagen, hier wird es Liebe so gedacht, dass sie das ins Hässliche, Schlechte, Böse eingeht, um es gut und schön zu machen, sozusagen. Und da konnte man sozusagen Liebe und die Kraft, die transformierende Kraft der Liebe zusammendenken. Und ich glaube, wir haben dafür Analogien, wir haben da ähnliche Vorstellungen. Wir kennen das, wenn Leute isoliert sind und irgendwie den ganzen Tag zu Hause sitzen und da kommt nichts Gutes bei raus oder sowas. Und irgendwie begegnen sie Leuten, die ihnen mit Wertschätzung entgegenkommen. Und plötzlich blühen die auf und werden anders. Okay.
Ja. Und, also mein erster Gedanke war da so ein bisschen, also dass da auch so ein bisschen so diese lutherische Verderbtheitslehre, die ich eigentlich nicht so mag. Ne, also dieses, im Menschen gibt es nichts, was Gott toll finden könnte und deswegen muss Gott den Menschen erst zu etwas Liebenswürdigen machen, was ich eben schwierig finde. Weil ich glaube, Menschen haben ja beides. Menschen haben Dunkelheit und Licht.
Ja, ja, Menschen sind auch nicht, also okay, das wäre noch ein Fass. Ich glaube, weder ein optimistisches noch ein pessimistisches Menschenbild ist damit schon gemeint, weil Sünde, was, also zumindest jetzt bei Jünger, Sünde sowieso nicht zuerst eine moralische Kategorie ist, sondern dieses sich selbst verschließen. Sich selbst sichern wollen, sein eigener Schöpfer sein zu wollen. Und der Mensch, der immer schon von anderswoher lebt, in Beziehungen steht und so weiter, will sich jetzt sich selbst verschließen, will ganz alleine für sich sein. Und das ist sozusagen die Verderbtheit des Menschen, es besteht darin, dass er da nicht rauskommt. Dass er sagt, ich will nicht von jemand anderen irgendwie, ich schulde niemandem was. So ungefähr. Also ich krieg das schon irgendwie hin oder sowas. Und einfach seine eigene Situation missversteht. Das ist die Sündhaftigkeit nicht. Da er kann darin moralisch super gut sein oder super böse, das hat, damit steht quer dazu. Also gerade in den besten Taten, in den besten moralischen Heldentaten kann genau das der Fall sein, dass ich eigentlich nur zeigen will, wie gut ich bin oder dass ich besser bin als andere und dadurch die Verbindung zu anderen abtrenne. Okay, aber wie gesagt, das führt nochmal weiter. Also ich würde, was man sieht, vielleicht um so ein bisschen einen Bogen zum Ende zu schaffen, was man sieht, Jüngels Buch ist ein Sprungbrett, um über ganz vieles sozusagen nachzudenken. Und er gibt mal so eine grobe Wegrichtung vor, die ich gangbar finde. Ich finde da einzelne Sachen auch nicht so gut und bei vielen muss man nochmal weiterdenken und nochmal anders denken. Aber sozusagen, man kommt, allein über dieses Buch kommt man auf 1000 andere Themen.
Ja, auf jeden Fall.
Was ist Liebe, was ist Macht, was ist Sünde, was ist die Dreieinigkeit, haben auch noch nicht drüber geredet, was sind Beziehungen und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich, da kann man viel lernen und man kann sonst auch bei den kleinen Artikeln von Jüngel viel lernen. So.
Und die gibt es irgendwo online, oder?
Ich weiß nicht. Das ist eine Sache, die eigentlich mal öfter passieren müsste. Man findet von Jüngel Zeitungsartikel. Der hat ganz viel in der NZZ geschrieben, weil er in Zürich gewohnt hat dann später. Und die sind immer oft ganz gut lesbar. So.
Also es lohnt sich, den Jüngel mal zu googeln.
Jüngelchen. Genau.
Die große Frage ist jetzt noch ahnungslos oder Jüngel. Wir schauen mal.
Das ist hart. Das ist wirklich hart. Harte Frage. Harte Frage.
Kann man nicht zwei machen oder das eine versus das andere?
Also ich habe gerade wirklich überlegt, weil wir jetzt eigentlich auch einen guten Umfang haben, ob wir da nicht zwei Folgen draus machen, dann haben wir direkt die Geschichte. Naja, schauen wir mal.
War klar, dass er das machen will. Hey Arne, das war ein bisschen
geil. Viel?
Ich wollte jetzt sowas wie, wie heißt das? Mindfuck oder sowas sagen. Aber es war auf jeden Fall total spannend und für mich waren da schon echt ein paar Kracher bei. Muss ich mir nochmal anhören. Ich fühle mich gerade ein bisschen durch. Aber es hat so, voll Spaß gemacht.
So geht es auch noch, wenn man das liest übrigens. Wenn ich ganz kurz sagen darf, das ist bei mir, wenn ich so ein Buch lese, ich gehe dann raus und habe erstmal nichts Neues oder weiß ja überhaupt nicht. Und es wirkt dann untergründig bei mir immer. Also irgendwie nach einem halben Jahr kommt so eine Situation, wo ich denke, ach, da habe ich aber Jünger was gelesen oder sowas. Und dann passiert da immer erst was. Also das hat so bei mir immer Langzeitfolgen, solche Bücher.
Tja, da bin ich mal gespannt, was da noch rumkommt. Auf jeden Fall habe ich schon mal Bock, ein bisschen reinzugucken, es wenigstens mal in der Hand gehalten zu haben. Ja, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir cutten jetzt hier und verabschieden uns mal. Es war eine große Freude, wie immer.
Ja, war mir auch eine große Freude und
mir auch. Läuft
zufällig immer weg. Sollen wir jetzt schon mal Werbung für ein Emergent-Forum machen oder machen wir das mal anders?
Oh, ich finde, wir sollten gerade noch verschiedene Werbeblogs einfügen, unter anderem auch Werbung für einen Freakstock.
Ich habe noch eine andere Idee. Mach erstmal Schluss. Und ja, dann können wir noch einen Bumper aufnehmen.
Ich habe keinen Bock auf Bumper. Okay, tschüss.